Hören ist eine Kunst. Wer Ohren hat, der höre. Das sagt Jesus im Zusammenhang, wenn er so kurz erklärt, warum er Gleichnisse erzählt. Und das macht er so mittendrin im Gleichnis vom Sämann oder vom vierfältigen Acker. Könnt ihr euch aussuchen, wie er das Gleichnis betitelt. Da soll es jetzt auch genauer drum gehen. Hören ist eine Kunst. Kunst. Weiß jemand, wer dieses Bild gemalt hat? Ja. Wer kennt die Bedeutungen von diesem Bild? Nichts erzählen, nur sagen ja oder nein. Streckt mal die Hand, wer was weiß. Die dürfen jetzt nicht mitmachen. Nur die so das Bild so noch nicht kennen. Was denkt ihr, was ist hier dargestellt? Also es gibt jetzt keine Punkte, weil das alles Interpretation, da kann man viel reinlegen. Macht nichts, also traut euch einfach. Was seht ihr auf diesem Bild? Uhren? Ja.
Zeitzeiger,
genau. Ja, das ist sehr gut erkannt. Andere haben das jetzt so noch nicht erkannt, aber das stimmt. Das ist ein Auge hier. Ist geschlossen. Ja, sehr gut, weil nämlich die Zeit fliegt. Da haben wir schon eine Bedeutung. Es geht um Zeit. Dass man die nicht so in der Hand hat, dass die eigentlich alles regelt. Die Zeit, Dali war jetzt nicht gläubig, wir würden das anders formulieren. Bei ihm war es die Zeit, die alles regelt, die man so nicht in der Hand hat. Ja, das ist auch gut. Das weiß ich jetzt nicht, ob er das so gesehen hat. Hier hat er an Ameisen gedacht, die Uhr aufessen, also dass so die Zeit so, das sollen Ameisen sein, ja. Also da muss man genau hin, sonst sieht man es nicht. Und Dali hat sich hier selber gezeichnet, abstrakt. Hier so sein Bart, hier seine Nase, die Augen. Ja. Hier war er auch erkältet, keine Ahnung, was das ist. Ne, das ist wahrscheinlich so ein Felsen, hier liegt auch so einer. Das ist in Katalonien ein bekanntes Massiv am Meer. Ja. Warum bringe ich das jetzt? Wir haben es also über Hören, aber auch über Gleichnisse. Und wer die Gleichnisse Jesu kennt, der kennt die Bedeutung. Aber die meisten Leute, die kennen die Gleichnisse nicht. Und da ist es für sie mit der Bedeutung genauso wie mit so einem Kunstwerk. Das war schwer am Raten. So ein kleines bisschen kann man da schon raten, kann man dann interpretieren. Aber die echte Bedeutung bekommt man erst, wenn man den Künstler selber fragt, wenn der das einmal erzählt. Das Gleiche ist eigentlich mit den Gleichnissen von Jesus. Und deswegen ist das Gleichnis auch von Sämann hier hervorragend, weil die Jünger gehen ja nachher zu Jesus und fragen, was ist da die Bedeutung? Und für uns auch eine ganz wichtige Sache, beim Hinhören geht es jetzt nicht nur darum, dass man einfach so hört, sondern dass man das auch macht, indem man zu Jesus geht. Warum erzählt Jesus Gleichnisse? Ich brauche jetzt Unterstützung von euch. Wer könnte das hier mal vorlesen?
Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet: Mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen, denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, und mit den Ohren hören ist schwer, und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, und ich sie heile.
Gerade über diesen letzten Satz, mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, also da geht es darum, dass sie es nicht bekehren, da haben es einige schwierig, weil Jesus ja eigentlich gekommen ist, dass die Leute sich bekehren, dass die Leute hören, dass die Leute umkehren. Aber warum das nicht immer stattfindet, das ist auch wieder die Antwort, das Gleichnis vom Seemann. Die Leute haben einfach, ich sag's mal so zusammenfassend, verschlossene Herzen. Herz ist jetzt nicht das physische Herz gemeint, sondern so die Personenmitte, die Schaltzentrale, wo wir unsere Entscheidungen treffen in uns, wo die Motivationen herkommen. Das ist eigentlich biblisch gesehen das Herz. Und wenn es im Herz nicht stimmt, also in der persönlichen Schaltzentrale, dann wird es schwierig mit Zuhören. Dann interpretiert man hier alles Mögliche hinein. Man kommt aber nicht auf die Idee, ja, ich muss da jetzt eigentlich zu Jesus gehen und Jesus fragen, was bedeutet das eigentlich? Und gleichzeitig, weil das hier ja steht, dass die Gleichnisse auch verhindern sollen, sind Gleichnisse gleichzeitig eine Barriere, sodass Menschen sich wirklich Mühe machen müssen, um auf Jesus zuzugehen. Ein Freund von mir, kann sein, dass er das schon mal erzählt hat, der arbeitet unter Drogenabhängigen und die haben eine Stelle, wo Leute sich melden können, wenn sie abkicken wollen, also wenn sie wegkommen wollen von ihren Drogen. Da müssen sie aber durch die Szene durchlaufen, um dahin zu kommen. Und das lassen sie bewusst, weil sie wissen, wenn die Leute sich nicht bewusst entscheiden, wenn sie nicht schon mal erste Hürden überspringen wollen, dann schaffen sie den Rest auch nicht. Jesus hat hier eigentlich mit den Gleichnissen eine kleine Hürde eingebaut, aber eine schöne Hürde. Wenn ich euch jetzt fragen würde, sagt mir mal die Bergpredigt auswendig auf, dann wird es wenige sein, die das können, ich auch nicht. Sage ich euch aber, erzählt mal das Gleichnis vom verlorenen Sohn, dann könnten da, also denke ich doch, kann man gut mitmachen. Oder bei anderen Gleichnissen. Also obwohl die Gleichnisse durch das, dass man sie interpretieren muss, so eine kleine Hemmschwelle haben, sind die aber genial, um sich Sachen zu merken und um wichtige Dinge zu erklären. Jesus hat damit in großem Umfang begonnen, in Israel mit Gleichnissen. Erst später haben die Rabbiner, sind auch Gleichnisse von den Rabbinern mehr und mehr dazugekommen. Aber Jesus war hier der Grundleger eigentlich von dieser genialen Form, um geistliche Dinge weiterzugeben und gleichzeitig noch mit so einer kleinen Hemmschwelle mit dabei. Und hier wieder, wie ich vorher schon gesagt habe, damit wir die Gleichnisse gut verstehen, ist wichtig, dass wir zu Jesus gehen und es uns von ihm erklären lassen. Hören ist eine Kunst. Und wie wir hören, hat Jesus dargestellt im Gleichnis des vierfachen Ackers. Zum einen mal hier mit dem Weg und dann weiter mit Stein und dann Disteln und Dornen und Ackerboden. Und da gab es natürlich auch schon ganz viel Kritik. Wie dumm kann denn ein Bauer sein, dass der auf dem Weg auf so felsigem Grund oder steinigem Boden, wo so Disteln und Dornen wachsen, und der misst doch eigentlich nur hier. Aber die Antwort liegt hier dran. Damals haben die Leute, es gibt im Nahen Osten auch noch viele Gegenden, wird es auch noch so gemacht, zuerst gesät. Das heißt, sie haben da gesät, wo es auch noch Pfade gibt. Früher war das nicht so, dass die Wege so eingezeichnet waren wie heute. Da hat sich dann halt irgendwo so ein Trampelpfad entwickelt. Aber die haben sich gesagt, ja gut, der Trampelpfad, hier sind sie wieder durchgetrampelt. Ich sähe hier auch und dann gehe ich nämlich im zweiten Schritt da drüber pflügen und danach kommen die Körner auch unter den Boden und dann wächst es da und dann ist der Weg weg. Aber die Leute brauchen wieder einen Weg, wieder Trampelpfad und laufen dann da wieder durch, um von der einen Stelle zur anderen Stelle zu kommen. Und das ist auch der Grund, warum man dann den steinigen Boden auch nicht so sieht. Das merkt er dann beim Pflügen. Außer er hat sich natürlich alles im Detail von seinem Feld eingetragen und weiß hier 43 Schritte da und 12 Schritte so. Dann kommt dann der Felsen oder so. Also das ist auf jeden Fall der Grund, warum das überhaupt damals passieren konnte und warum die Menschen das überhaupt verstehen konnten. Wäre das für die Leute wie für viele heutzutage, ja, das ist ja doof, wie man das hier macht, dann hätten die da nicht zugehört. Aber sie haben gespannt zugehört, weil sie das gekonnt haben. Für uns eigentlich auch ein Ansporn, um Beispiele zu nehmen aus dem Leben von Leuten, wo viele kennen. Damals waren die meisten in der Landwirtschaft. Deswegen hat Jesus auch viele Gleichnisse genommen mit Landwirtschaft und auch ganz viel mit Saat. Da gibt es ja noch andere. Das Senfsaat, das dann wächst, oder wo der Feind kommt und schlechte Saat zwischen rein sät. Also da hat er doch einige Saatgleichnisse gehabt. Ist es okay, wenn Sie weiterlesen?
Ach so, ja.
Es gibt aber viel zu lesen. Wenn es zu viel wird, dann wechseln wir ab.
Ja.
Gut.
Der Sämann. Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach: Siehe, der Sämann ging aus, um zu säen.
Später erklärt Jesus dieses Gleichnis, aber den Sämann erklärt er nicht. Was so der Acker ist, wird dargestellt, was so die Dornen sind, wird dargestellt, der Weg, aber nicht der Sämann. Eigentlich sehr interessant. So standardmäßig könnte man sagen, der Sämann ist Gott. Das stimmt natürlich auch. Der eigentliche, der Zugang zu den Herzen der Menschen hat, das sind wir selber nicht. Das ist wirklich Gott, der den Zugang hat. Aber gleichzeitig sind wir ja auch in der Verantwortung, um weiter zu sagen, von unserem Glauben Zeugnis zu geben oder wenn Leute doch wirklich gute Fragen stellen, dann da auch mehr zu geben. Ich denke, deswegen hat der Sämann so eine Doppelrolle. Natürlich Gott, aber gleichzeitig sind das auch wir.
Und als er säte, fiel etliches an den Weg und die Vögel kamen und fraßen es auf.
Ja, ja, für was ist ein Weg, dass man da drüber läuft? Deswegen hat Lukas das noch gut ergänzt und geschrieben, ja, die das zertreten. Und dann kamen die Vögel, die haben das dann weggepickt. Wir haben Hühner, wir haben jetzt ein neues Huhn mit dabei, ist auch fleißig am Picken. Und manchmal trifft es gar nicht, ist ganz interessant, pickt daneben, muss wahrscheinlich zielen noch lernen.
So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist.
Ja. So ein Herz, das so verhärtet ist, wie man sich so einen Weg vorstellen kann, wo eigentlich das Wort, da geht es ja darum, die Botschaft nicht eindringen kann, die liegt da so offen da und wird dann geklaut, sozusagen vom Teufel. Und ich möchte euch heute mal ein bisschen beteiligen. Ich mache es hier einmal vor, aber wir machen das dann für die anderen Ackerböden gemeinsam. Und zwar, um was geht es da? Man kann ja am leichtesten so ein Gleichnis für andere lesen. Das ist einfachste hier. Ja, ich kenne da hier meinen Nachbar und der, das ist ja wirklich ein Betonboden. Wir wollen es aber auch gleichzeitig lesen für uns selber. Wo sind denn für uns selber Dinge oder wie kann das überhaupt passieren, dass wir uns auch ein Stück weit verhärten gegenüber das, was in der Bibel steht? Und wir müssen das jetzt nicht ganz so weit immer wegtragen. Das kann zum Beispiel sein, dass es da Texte gibt, wo wir sagen, ja, das kann ich jetzt nicht unterschreiben, das finde ich jetzt doch eine schwierige Stelle. Oder wo es Texte gibt, jetzt nicht rein verstandesmäßig, sondern wo wir umkehren müssen, eigentlich ein anderes Leben leiden, was bekennen müssen, wo Leute das doch manchmal schwer haben und sich auch mal eingestehen müssen, ja gut, da ist mein Herz doch hart geworden. Das kann oft passieren, wenn es viele, viele, viele Verletzungen gibt, die man da erfährt, dass das Herz jemand anders gegenüber hart wird. Und wenn dann das, wenn wir das Wort dann in der Bibel lesen, dass wir einander vergeben sollen, prallt das zunächst einmal ab. Dann habe ich hier noch einen anderen Pfeil, muss gerade mal zurück, habe falsch gedrückt, noch einen anderen Pfeil. Wir geben ja auch das Wort weiter und dann realisieren wir, dass da andere Menschen sind, die das hören, die verhärtet sind. Haben wir das jetzt dann falsch erzählt oder falsche Technik oder müssen wir da hier die Skala erweitern von minus 10 auf minus 100 oder so? Das ist einfach eine Realität, dass Menschen manchmal nicht offen sind, um über das Evangelium zu sprechen. Das heißt aber nicht, dass die nicht offen sind, um sich miteinander mal zu treffen, was Gemeinsames zu unternehmen. Sie sind in diesem Moment nicht offen. Aber man weiß nicht, das kann sich auch noch ändern, dass es Situationen in ihrem Leben gibt, vielleicht schwere Dinge, durch die sie durch müssen, wo der Boden sich dann plötzlich ganz anders gestaltet.
Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt. Und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es.
Oder manchmal. Es ist schon gut, wenn es die Texte in mehreren Evangelien gibt. Es steht auch noch in Markus, aber der Markus ist ungefähr erzählt dasselbe wie Matthäus. Das daneben zu legen und zu sehen, wie sich die eigentlich noch ergänzen, die einzelnen Texte, und wie Gott dafür gesorgt hat, dass doch da alles gesagt wird.
Auf felsigen Boden ist der Same bei dem gefallen, der das Wort hört und sofort freudig aufnimmt. Er hat aber keine Wurzeln, sondern ist unbeständig. Sobald er um das des Wortes willen bedrängt oder verfolgt wird, kommt er sofort zu Fall.
Das habt ihr wahrscheinlich auch schon öfters mitgemacht, dass Leute ein Stück weit begeistert zum Glauben gekommen sind und dann nach so zwei Jahren war irgendwas und dann hat sich die Sache erledigt. Ja, ein oberflächliches Herz. So, jetzt seid ihr dran. Vielleicht nehmen wir den Text nochmal. Könnt ihr nochmal durchlesen, was kann denn das für einen Gläubigen selber bedeuten im Verhältnis zu Gott und was kann das bedeuten auch in dem, wenn man die Botschaft weitergibt. Könnt kurz nochmal lesen, dann gehe ich rüber und dann können wir uns da mal austauschen. Wir machen das immer so mit Austausch, ich hoffe, ich überfordere euch jetzt da nicht, aber eigentlich Hauskreis oder so seid ihr ja gewöhnt. Ja, wie könnte das kommen, dass man hier so ein oberflächliches Herz hat, oder wie es hier steht, keine Wurzeln, Bedrängnis oder eine Zeit geht's gut. Vielleicht habt ihr da auch Erfahrungen selber gehabt. Ist eigentlich in der ganzen Gesellschaft in Europa sehr stark vertreten, dass viele auch in Belgien, ein Psychiater, der hat das ganz arg angeprangert, der hat gesagt, die Leute, die haben keine Wurzeln mehr. Die leben viel zu oberflächlich. Ja, und wir werden dann natürlich als Christen mitgerissen. Informationsflut, dann Arbeit und in Oerkenschwick kann man jetzt wahrscheinlich im Monat Mai und Juni an jedem Wochenende irgendwo was machen oder in der Umgebung. Ja, genau. Die Oberflächlichkeit, wo wir auch schauen müssen, wie sieht es bei uns aus mit so einer gewissen Oberflächlichkeit. Was machen wir selber persönlich, dass wir verwurzelt sind in unserem Glauben? Ja, noch jemand?
Ich glaube schon, dass es eine ganze Menge von den Teilen gibt, die uns ablenken vom Wesentlichen. Ich denke oft sogar daran, dass wir zum Beispiel im Supermarkt, ne, bei Kaufland oder wo, wenn ich da eine Suppe kaufen möchte, dann findest du, ich weiß nicht, wie viele Dosen verschiedener Suppen, dass du gar nicht mehr weißt, was nehme ich denn jetzt? Ja, weil da alles so viel Interessantes ist. Im Fernsehen, in den Veranstaltungen, Events, die überall stattfinden, da werden die ja auch vom Wesentlichen gefangen. Ne?
Ja.
Es ist ja einfach, mal da, nicht einfach, sondern verlockend oder auch schön, dass du eben eine besondere Veranstaltung in der Nachbarstadt erleben kannst oder dies machen kannst, das machen kannst. Und dann bleibt nichts mehr über. Ne? Glaube ich schon, dass man da auch persönlich von betroffen ist. Oder die Arbeit.
Ja.
Kann einen auffassen.
Ja, stimmt.
Die Familie.
Das Herz kann man sich auch so als Garten, du hast es vorher auch schon gesagt, vorstellen. Und da kann natürlich alles Mögliche wachsen. Und das, was wir Wasser geben, das wächst da am besten. Und wenn da viele Sorgen wachsen, Reichtum, Vergnügen, noch andere Dinge wachsen und das wird fleißig bewässert, dann wächst das weiter. Also auch, dass wir sorgsam mit uns selber umgehen. Was spielt sich ab in unserem Herzen? Es gibt Leute, die neigen einfach, das hängt auch mit dem Charakter zusammen, viel mehr um Sorgen zu haben. Die sind dann da mehr hier angegriffen. Andere vielleicht mehr an dieser Stelle, wieder andere an der Stelle. Und du hast nochmal was anderes gesagt, dass wir so viele Entscheidungen treffen müssen. Da kann man auch kaputt gehen da dran, bei der Suppe oder wo gehe ich jetzt hin und so weiter. Also da ganz, ganz unterschiedliche Dinge geben. Und wichtig ist, dass man sich das ein Stück weit auch bewusst wird. Was sind Dinge in meinem Leben, die Glauben ersticken können? Und die da so gewachsen sind, wo man merkt, die Höhe, das geht gerade noch, aber so hoch lasse ich das Ding jetzt nicht wachsen. Und man sagt, ja, da ist gut, dass ich hier nochmal nachschaue, weil ich möchte eigentlich, hier hören ist eine Kunst, das so hören, dass es nicht nur hier oben im Kopf drin bleibt, sondern bis ins Herz geht und von dem Herz auch in die Füße, in die Hände, in den Mund und dass es dann letztendlich auch Auswirkungen hat, um auch an andere das Evangelium weitersagen zu können. Also wenn man jetzt nur von den anderen ausgeht, dann weiß man das ja eigentlich ganz schnell, ja, Sorgen, Reichtum, Vergnügen, ja, oder hier im Nachbarort, der Wilhelm und die Frieda, die zwei, ja, die sind ja nur im Urlaub und so. Da kann man das ja ganz schnell, aber es hemmt uns auch in dem, dass wir das Evangelium weitersagen, wenn wir hauptsächlich das hier im Herzen großziehen.
Ein anderer Teil aber fiel auf guten Boden und brachte Frucht, teils hundertfach, teils 60-fach, teils 30-fach. Auf guten Boden ist der Samen bei dem gesät, der das Wort hört und es auch versteht. Er bringt Frucht, 100-fach oder 60-fach oder 30-fach.
Ja, da geht's drum. Dass das Herz so ist, also unser Inneres, die Dinge, unsere Gedanken, mit denen wir beschäftigt sind, dass die sich richten auf das, was Jesus sagt, dass wir da so einen Hunger auch dafür bekommen und das Wort, die Botschaft, dass wir die in uns aufnehmen und auch wachsen lassen. Und was das Schöne hier daran ist, ist, dass das auch so ein Gleichnis übersehen, dass jemand gesät hat und dann ging das alles automatisch. Ich glaube, ich habe ja auch schon mal darüber gepredigt. Das Königreich kommt von selbst, habe ich es damals betitelt. Dass eigentlich dann, wenn das Herz sich so gestaltet, ganz viel selber und automatisch, ganz viel Heilung und Ausrichtung und Perspektive für die Zukunft automatisch funktioniert, wenn wir das Wort und somit auch eigentlich den Heiligen Geist in uns aufnehmen. Das hat natürlich dann auch total positive Auswirkungen auf, wenn wir das Evangelium an andere erzählen, und dann freuen wir uns natürlich auch, wenn andere genauso wie so ein Schwamm die Worte, die wir sprechen, wenn wir die aufnehmen. Aber es gehört dazu, dass es Hören ist, das hier beginnt, oder hier beginnt sie eigentlich, und dann runtergeht in unser Herz. Ich möchte das Ganze mal zusammenfassen. Es gibt so unterschiedliche Herzzustände, die wirklich Hören, das Auswirkungen hat, verhindern können. Ein verhärtetes Herz, ein oberflächliches Herz oder ein Herz voller, ich habe es mal hier Nebensachen genannt. Das bedeutet, dass man Sorgen hat, ist nicht immer unbegründet. Und dass man Geld braucht, um seine Rechnungen zu bezahlen, das ist auch so. Also wenn das alles eigentlich nebensächlich wird, von der eigentlichen Bedeutung weggeht, wenn das Herz da voll ist. Und letztendlich das Ziel ist, hier so eine schöne Treppe, Ziel ist natürlich, dass wir ein Herz haben, das offen steht für das Wort Gottes. Und dann können wir das auch gut weitergeben an andere. Hören ist eine Kunst. Ich spreche noch ein Gebet aus. Herr, ich danke dir, dass du Gleichnisse gegeben hast, die sehr einprägsam sind. Und die schwierigen Sachen, wie so die Herzenszustände, einfach beschreiben können. Vielen Dank dafür. Herr, ich möchte dich bitten, für uns alle hier, dass du uns hilfst, dass wir erkennen, wo denn irgendein Herzenszustand bei uns ist, der verändert, verbessert werden könnte. Ich möchte dich auch bitten, dass du uns da Perspektiven zeigst, dass wir das anpacken können mit kleinen Schritten, um dann letztendlich doch ganz offen zu sein für das, was du uns zu sagen hast, und es auch gern weitergeben. Amen.
Es folgt nun der Missionsbericht aus Belgien.
Ja. Schönen guten Morgen auch von uns. Und ja, wir sind heute zu zweit. Die Angela konnte mitkommen. Wir haben da noch gedacht, geht's oder geht's nicht, weil sie war krank die letzte Woche, aber es hat noch geklappt. Unsere anderen zwei, die wollten jetzt hier nicht mit. Er ist noch im Examenstress. Der ist hauptsächlich eigentlich beschäftigt mit so einem elektrischen Rennwagen, den sie bei ihrer Universität bauen. Aber eigentlich sollte er doch mehr für seine Examen lernen, für sein Studium. Und da ist er jetzt voll im Stress. Die Dorina, die hat die alles schon hinter sich. Die muss, ist diese Woche oder nächste? Ja, diese Woche ihre Thesis verteidigen am Freitag, und dann ist sie fertig. Und nennt sich dann Handelsingenieur, ja, so heißt die Ausbildung in Belgien. Und dann sind wir gespannt, wo sie es, ja, welchen Job sie findet. Sie wird sich dann verstärkt da, ja, auf die Jobsuche machen. Wir hatten wieder das Europa-Tour-Team. Die konnten auch wieder in die Schule gehen, ganz viele Unterrichtseinheiten machen, waren ganz interessante Gespräche. Auf der einen Seite sehr positiv, auf der anderen Seite traurig. Traurig in dem Sinne, dass wir jedes Jahr merken, dass die Schüler weniger von Gott wissen. Wenn man dann etwas erzählt von Gott, und dann sind sie manche ein bisschen empört, ja, gibt es Gott überhaupt, und wir müssen da eigentlich erstmal darüber sprechen, und in ihren Augen sind wir schon zu weit. Aber trotzdem denken wir, dass wir da viel sehen können, eigentlich hauptsächlich wegen dem Team hier, wegen den jungen Leuten. Der Altersunterschied ist so ein Jahr, und die nehmen das natürlich ganz anders ab von so einem Team wie jetzt von älteren Leuten. Und da gab es doch auch interessante Gespräche. Er hier zum Beispiel hatte noch in der Pause ein Gespräch mit zwei Leuten, die wollten doch mehr wissen, wer sind eigentlich die Evangelikalen, weil ihr Englischlehrer, der ist auch in einer Gemeinde, nur der kommt von einem anderen Ort, und der spricht auch öfters über Glaubensthemen, und da hat er doch ein gutes Gespräch gehabt, und wir hoffen, dass es bei den Schülern dann auch weitergeht. Jetzt wollen wir euch mal in eine Stunde mitnehmen, Religionsstunde. Wer sind die Evangelischen? Tja, ihr habt gesehen, da sind so ganz unterschiedliche Elemente. Zeugnis ist auch dabei, so eine Präsentation, wer sind die Evangelischen, aber auch zum Schluss dieses Gruppengespräch, da geht es dann mehr ins Persönliche. Und wir haben bei dieser Stunde auch noch eine Umfrage gemacht, wie sieht eure Traumkirche aus? Und dann haben sie das beschrieben und das waren dann die Balken, wo man dann gesehen hat, muss es mehr draußen sein oder viel Musik oder weniger. Und ganz zum Schluss gibt es dann noch einen Link für Instagram. Also die Altersgruppe ist hauptsächlich auf Instagram, wahrscheinlich wenn wir irgendwann umstellen müssen auf TikTok. Aber jetzt geht halt das meiste über Instagram. Und da gibt es viele Schüler, die noch andere Teams immer noch folgen und ab und zu Kontakt haben. Also eine tolle Sache, die viele sagen zu Recht Kritik über soziale Medien, aber es gibt auch so ein paar positive Elemente. Wir wollen euch jetzt mal ein bisschen reinnehmen, wie steht denn unser Konzept überhaupt von Gemeindegründung, wie sieht denn das überhaupt aus? Und das beginnt eigentlich mal bei so einer Untersuchung, die ist schon länger her. Eigentlich gibt es die schon über 20 Jahre, die Untersuchung, und die wurde dann nochmal neu durchgeführt. Und da geht es darum, wo befinden sich eigentlich Leute in der Hinsicht auf zum Glauben kommen Jesus. Früher ging die Skala dann bis minus 7, heute ist man bei minus 10, weil man gemerkt hat, dass die Leute noch mehr weg sind. Also minus 10 wäre jetzt, dass die Leute denken, also alles Spirituelle, alles, was hier nicht sichtbar ist, ist alles Quatsch. Das wäre jetzt hier so minus 10 und dann gibt es hier so mehrere Punkte. Und für uns eigentlich im Gespräch ist immer interessant, glauben Sie, dass es denn eine andere Wirklichkeit gibt? Wie stellen Sie sich das vor? Und könnte das Gott sein? Super vorsichtig, könnte das Gott sein, ja. Und wenn die Leute auch denken, ja, wir können uns auch vorstellen, dass es Gott gibt, wir wissen es aber nicht so richtig. Also da gibt es in Belgien eine ganz große Gruppe, die sagt, ja, man kann es nicht so richtig sagen. Der Fachbegriff ist Agnostiker, weiß nicht, wer das schon mal gehört hat. Die Leute, die es auch stark in Frage ziehen, aber sagen, ja, 100% kann man es nie wissen. Und dann gibt es auch Leute, die dann eher offener für Glauben sind. Minus 7, also das bedeutet, das ist noch ganz, ganz weit weg. Und was machen wir mit diesen Leuten? Das sind eigentlich 80% unserer Kontakte, die sind da. Wir bringen uns ein, da gehört zum Beispiel die Tafelarbeit dazu oder dass ich auch aktiv bin im Schulrat oder dass man so irgendwo hilft, miteinander was zusammen positiv macht für Höchstensolde. Wir verstärken das mit dem hier. Wir haben Gruppen, wir nennen die 3D, weil es ganz kleine Gruppen sind, 3 oder 4 Leute kommen da zusammen. Wir lesen dann die Bibel durch. Unsere jetzige Reihe, die geht einfach nochmal das Evangelium zurückfinden in der Bibel. Und wenn wir diesen Teil abgeschlossen haben, sind es, ich weiß nicht, wie das hier heißt, Nacharbeit oder wie heißt es nachher? Ja, all die Nacharbeit noch weiter vertieft, dass wir in der Gemeinde... Man vergisst ja auch mal das eine oder andere, einfach hier nochmal reinkommen. Und gleichzeitig wollen wir für very important persons beten. Das heißt, wenn wir hier mal ein interessantes Gespräch haben, jetzt nicht gleich über Jesus, sondern wo jemand einfach offener war, ja, da könnte vielleicht was sein, dass wir hier auch intensiv für die Leute beten. Weil letztendlich... Der eigentliche, der überzeugt, ist der Heilige Geist. Also wir müssen hauptsächlich aufpassen, in Niederländisch sagt man, dass man nicht zwischen den Füßen läuft. Also dass der Heilige Geist sozusagen über uns drüber stolpert. Deswegen finden wir Gebet eigentlich auch eine sehr wichtige Sache, um für die Leute zu beten. Also das so mal die 80% minus 10 ablehnend und dann hier so zwischendrin. Da gehört zum Beispiel auch der Direktor der Schule, wo ich im Schulrat bin. Ich bin jetzt da Leiter und er hat mir gesagt, ja, er denkt über religiöse Zwecke, das ist sowieso nicht mehr in, da müsste man nicht mehr so drüber sprechen. Obwohl es eine katholische Schule ist, dann habe ich zu ihm gesagt, ja, das weiß ich jetzt nicht. Also ich bin hier wegen drei Sachen, wegen Religion, wegen Multikulturalität und wegen Armut. Und ich bin schon dafür. Gott sei Dank habe ich da Rückenwind gekriegt von dem Elternverein, wo ich früher drin saß. Und da gibt es jetzt Impulse, bevor die Besprechungen beginnen und auch überlegen, was könnte es denn bedeuten für die Schule, um mehr wieder religiös zugange sein. Aber da sind wir in diesem Feld, da geht es jetzt nicht um die Mordsevangelisation zu organisieren, sondern einfach das Bewusstsein oder auch mit dem Team so in die Klassen zu gehen, diese Dinge, sodass letztendlich die Leute so einen Schritt weiterkommen, so in kleinen Schritten Richtung Jesus. Und bei den Leuten, die schon etwas weiter sind, sozusagen auf halbem Weg, da haben wir eine, wir nennen das dritte Aktivität, haben noch keinen besseren Namen dafür gefunden. Das sind Leute, die würden sich jetzt noch nicht trauen, um in den Gottesdienst zu gehen. Aber wenn man zum Beispiel, das hat jetzt die Angela gemacht, an Weihnachten so Plätzchen backt, das finden sie ganz interessant, oder dann auch mal Fahrrad fahren. Da ist auch jemand, eine ehemalige Klassenkameradin, die auch angesprochen war von dem Europa-Tour-Team, die ist da mal mit Fahrrad gefahren. Das heißt jetzt noch nicht, dass die zum Glauben gekommen ist. Die ist jetzt vielleicht hier. Und andere Sachen, da jemand in der Gemeinde hat so einen Pizzaofen und ja, einfach so schöne Aktivitäten, wo die Leute mal Christen kennenlernen. Wie sind denn die überhaupt? Weil das weiß ich jetzt nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Belgien, das ist eine sehr, sehr beziehungsorientierte Kultur. Also da sind die Beziehungen wichtiger oft wie irgendwelche Inhalte oder so, also dass die Beziehungen gut aufgebaut werden. Und deswegen haben wir das hier gemacht. Das entstand auch aus einer Not heraus. Wir können leider nicht jeden Sonntag einen Gottesdienst anbieten. Dann haben wir gesagt, weil wir es von der Power nicht schaffen, ansonsten würden wir nicht mehr evangelistisch unterwegs sein und da wollen wir lieber mehr mit den Menschen zusammen sein. Und dann haben wir uns überlegt, dann können wir ja diese Gedanken hier zusammenbringen, zum einen mal, dass es doch noch eine weitere Aktivität gibt, aber gleichzeitig, dass wir auch Menschen mit dem Evangelium erreichen. Und das für uns auch eine dritte Aktivität, obwohl das hier über Glauben geht, aber in Belgien ist es so, zu Ostern und zu Weihnachten kann man noch viele Leute in Gottesdienst einladen, da gibt es weniger Hemmschwelle. Und deswegen haben wir jetzt wieder ein Osterfrühstück gemacht mit dem Titel Unglaublich. Und jetzt schauen wir uns, nee, noch nicht gleich, jetzt kommt da erst noch was anderes. Danach kommt wieder ein Film. Wir hatten dieses Jahr auch wieder einen offenen Gebetshäusertag. Wobei, da geht es gar nicht mehr drum, das war früher mal, dass man dann da die Moschee oder die Kirche oder bei uns vorbeiging, aber wir haben gemerkt, das interessiert die Leute eigentlich gar nicht mehr. Da kommt so gut wie nie, einer kam diesmal, von 180 Leuten kam einer noch irgendwo, ich glaube in der Moschee ist der noch gegangen. Das jetzt so organisiert, bei uns ganz in der Nähe, wo wir wohnen, gibt es ein kulturelles Zentrum. Und das hier dann im Ballsaal, weil die Gemeinde da mitmacht, bekommen wir das umsonst. Und dann wurden auch Chöre eingeladen, das zieht natürlich auch wieder Leute. Und insgesamt waren, obwohl es Muttertag war, 180 Leute, normal kommen zu 150. Ich war auf, zum Frühstück, ja. Das war auch, das ist ein multikulturelles Frühstück. Und dann auch noch an, war noch so ein stille Kreis, um an Palästina und Israel zu denken. Leider ist das abgekippt. Nur an Palästina, das war ein bisschen schwierig, aber ja, weil da verschiedene Gruppen dabei sind, da könnt ihr auch beten, ist für uns immer eine Gratwanderung, um da eigentlich mitzumachen. Wir machen da trotzdem mit, weil man mit ganz vielen Leuten wieder Kontakt bekommt und so zwischendurch kann man ja auch über Glaubensthemen dann mit denen sprechen. Für mich ist es immer eine Herausforderung, um die nochmal, sagen wir mal, dass es nicht zu weit abdriftet. Hier habe ich ein kleines Gedicht vorgelesen zum Muttertag für die Mütter. Das war ein Via Nova Festival, wie es hieß. Wir durften leider nicht nur feiern, wir mussten auch arbeiten, es ging um Zeugnis geben. Ja, wir sind natürlich schon unterwegs mit der Allianzmission da, aber wir sind ausgeliehen an Via Nova, früher hieß das belgisch-evangelische Mission. Und an Himmelfahrt gibt es immer so ein Treffen, wo die ganzen, da heißt es dann Gemeinschaft, die ganzen Gemeinschaften zusammenkommen. Also es waren jetzt nicht nur Mitarbeiter von Via Nova, sondern da können auch andere Leute dazukommen. Und wir sind da auch unterstützt von Via Nova in dem Sinn, dass wir so zwei, dreimal Besprechungen haben, wo wir haben auch schwierige Themen. Kann ich euch nachher mal erzählen, wenn ihr wollt. Wo es für uns auch echt gut ist, um sich da nochmal auszutauschen, welchen Weg soll man da jetzt einschlagen oder zum Beispiel mit der dritten Aktivität oder mit dem ganzen Konzept, dass man das einfach nochmal bespricht. Und da ist Via Nova für uns doch eine ganz große Hilfe. Und das ist das Allerneueste, was wir machen. Ein E-Seminar, das ist jetzt niederländisch, Samen Sterk, zusammen stark. Wir wurden da mal gefragt von jemand, ob wir sie trauen können. Und dann haben wir überlegt, ja, das wird was, Urlaub, und da muss man noch unseren Urlaub verschieben. Und wir haben es dann doch gemacht und dann haben sie uns noch gefragt, und macht ihr auch so Vorbereitungsabende oder sowas? Dann haben wir halt mal ja gesagt. Und dann ist hier dieser Kurs daraus entstanden. Wobei man dazu sagen muss, da gibt es ja schon ganz viele, wir haben uns das nicht alles hier aus den Fingern rausgezogen, sondern so von dem, was wir selber gewusst haben, und von anderen Kursen haben wir jetzt hier fünf Themen, wo dann die Leute, es geht dann fünf Monate eigentlich, einmal pro Monat mit schön straffen Hausaufgaben, sodass die Leute auch in ihrer Beziehung wachsen. Und wir wollten ja eigentlich schon lang junge Familien erreichen und wir hoffen, das könnte vielleicht auch nochmal ein Anstoß sein. Also wir wollen da noch stärker Reklame machen in Höchstensolder und sind da mal gespannt. Vielleicht finden wir das ein oder andere junge Ehepaar, das vielleicht dann so auch den Weg zu Jesus und sonst in die Gemeinde findet. Und dann haben wir nächste Woche eine Traumfabrik. Das ist jetzt der neue Name für Gemeindeversammlung. Obwohl, es geht doch ein bisschen anders. Gemeinde, sowas haben wir natürlich auch, wo es um Finanzen geht und ja, was man halt so alles so besprechen muss, rechtlich gesehen. Hier geht es jetzt darauf, wie wollen wir jetzt weitergehen? Wir wollen vielleicht auch nochmal einen Glaubensgrundkurs anbieten. Wie können wir unsere dritte Aktivität hier noch etwas verstärken, dass da mehr Leute kommen? Da geht es dann hauptsächlich hier in dieser Traumfabrik darum. Da könnt ihr auch beten. Die findet am Dienstag statt. Und was für uns immer wichtig ist, dass die Träume auch zu tun sind. Dass realistisch bleibt. Man kann ja immer von allem möglichen träumen, aber irgendwie muss das geerdet werden, so hier. Man muss drauf laufen können. Dann haben wir hier noch ein paar Gebetspunkte. Hier sind Kontakte aufgeschrieben. Ja, wir müssen das wegen der... ja, genau. Ich kann die Namen jetzt hier so sagen. Das wird, kommt das jetzt hier ins Internet? Nee. Oh, gut, rausschneiden, genau. Hier dann unsere Traumfabrik, 18. Juni. Und vielleicht auch für das Eheseminar, das uns gelingt, da junge Familien zu erreichen. Oder auch in dem Fall sind es ja dann noch Paare, die vielleicht zusammenkommen oder das schon fest vorhaben. Ja, herzlichen Dank für eure Unterstützung. Ohne das wäre das überhaupt nicht möglich. In doppelter Hinsicht, zum einen mal natürlich finanziell, aber auf der anderen Seite auch, wie ich schon gesagt habe, mit dem Gebet, weil der eigentliche Herzensöffner, das sind nicht wir, das ist Gott selber, der das tut.